Ja, das ist unser Gott. Und das ist auch für das Thema, wo wir drinnen sind, so entscheidend, dass wir das Bild vor unseren Augen haben. Es ist ein Gott, der uns nachkommt. Ich möchte noch einmal das Unrecht aufgreifen, was ich schon vor 4 Wochen angesprochen habe. Und ich denke, wahrscheinlich alle von uns kennen das Gefühl vor Allmacht. Wenn man sich nicht wehren kann, weil einem Unrecht angetan wird. Das Gefühl von Schmerz, wo man sich nicht schützen kann, Wut, Verzweiflung, wo man nicht einfach so vertreiben kann. Ja, mit dem Zelt, wo Gott die Welt gut gemacht hat und sich das vorgestellt hat, ein Ort von Sicherheit, vom Wohlergehen und unsere Welt, wo einfach nicht mehr die ist. Und was mit sich bringt, dass da brutale Herausforderungen in unser Leben hineinkommen. Unrecht ist so etwas Gemeines, wenn man sich nicht wehren kann. Es ist so etwas Schlimmes. Und ich habe schon letztes Mal gesagt, es ist nachvollziehbar, dass sich der Mensch oft gar nicht anders weiss, zu helfen, als die Erlebnisse irgendwie in seinem Herz wegzuschliessen. Und man so als Überlebensstrategie, wie hat möglichst nicht mehr vorholen. Die Geschichte ruhen, dass der Schmerz und die Ohnmacht nicht wieder aufbricht, das ist so verständlich. Aber ich hatte das schon vor 4 Wochen so stark auf dem Herz gehabt. Gott hat eine andere Vision für unser Leben. Seine Botschaft handelt von Freiheit und von Wiederherstellung. Und wegen dem gehen wir hier noch einmal weiter. Wir haben letztes Mal davon geredet, wie kann ich mein Herz schützen vor Bitterkeit. Aber Schutz ist ja noch lange nicht heilig, ist ja noch lange nicht Wiederherstellung. Es ist nur, dass es nicht schlimmer wird. Wir müssen hier weitergehen. Und so wie wir letztes Mal im Leben von Josef ein paar Prinzipien entdeckt haben, wollen wir noch einmal einhängen und überlegen, kann man Unrecht überwinden? Gibt es da eigentlich einen Weg? Und ja, die Geschichte von Josef, die nimmt so eine krasse Wende. Seine Brüder, die ihn so hassen, die schon lange auf eine Gelegenheit gewartet haben, ihm eine Lektion zu erteilen, und dann, wo sich eine Gelegenheit ergibt, beschließen die spontan, komm, Lektion. Warum machen wir es uns so schwer? Wenn wir ihn töten, ist das Problem ein für alle Mal gelöst. Und einfach so aus einer Laune raus. Ja, komm, wir bringen ihn um. Und dann kommt die Karawane vorbei und sie denken, ja, also, wir könnten ihn ja verkaufen als Sklave, ist noch viel besser. Der stirbt nicht nur, sondern er stirbt einen langsamen Tod. Er ist dort in dieser Sklaverei und das Leben zieht an ihm vorbei. Quasi lebendig getötet. Und so machen sie es. So sind die mit ihm umgegangen. Und dann lesen wir im 1. Mose 45, Vers 15. Herzlich küsste Josef alle seine Brüder und weinte an ihnen. Wie kann das sein? Weil wir spüren ja, dass sie nicht Tränen vom Zorn. Es sind ja nicht einfach Emotionen von einem Wiedersehen nach vielen Jahren, sondern die Küsse, die Umarmungen, die Tränen, das ist Ausdruck von einem echten Frieden. Es sind Tränen, Freudestränen für die Versöhnung. Das Böse ist überwunden. Wie ist das möglich geworden? Und jeder von uns, der selber Unrecht erlebt hat, stellt sich doch die Frage, kann ich das auch erleben? Und ich möchte uns ermutigen, wenn du beim Stichwort Unrecht sofort eine Situation vor deinen inneren Augen hast, wenn dir immer das wieder in den Sinn kommt, dann lass doch nicht einfach zu, heute am Morgen, sondern geh die Schritte, die wir hier im Josef, seinem Leben lernen können, probier die innerlich mitzugehen. Gottes Wort, ja, ich weiß nicht, ob es eine Ermutigung ist oder eine Aufforderung, beides wahrscheinlich, sagt, lass dich nicht vom Bösen besiegen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen. Dir ist Unrecht angetan worden, aber lass dich nicht von dem besiegen. Ich glaube, das ist der Zuspruch. Und dann kommt aber eine Aufforderung. Sondern besiegt das Böse mit Gutem. Was bedeutet das? Es ist eine Wegstrecke, wo es gehen bleibt, wo es gehen gibt. Und ich muss ehrlich sagen, es ist nicht nur flach und gemütlich, sondern es geht schon ein bisschen rauf. Zuerst hat es eine Etappe. Die erste Etappe, die muss jeder für sich gehen. Ganz persönlich. An einen Punkt zu kommen, wo wir vergeben können. Das ist das Erste, was wir darüber reden wollen. Aber mit Vergeben allein ist das Böse noch nicht überwunden. Da können wir dann vom Josef ganz eindrücklich lernen, dass der Weg weitergeht. Eine zweite Etappe kommt, eine Wegstrecke, wo man zusammengeht. Zusammen mit denen, die uns Unrecht angetan haben, dass Vertrauen neu wachsen kann. Und das können wir nicht erzwingen. Ob es so weit kommt, das liegt gar nicht in unseren Händen. Wegen dem sagt der Paulus hier an der gleichen Stelle, ja, so weit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Das haben wir nicht in der Hand. Aber was wir tun können, ist, dass wir Raum schaffen, Raum ermöglichen, dass Vertrauen wieder wachsen kann. Zwei Etappen. Und zwar Gott, es ist heute wie ein Reiseführer für uns und hilft uns zu entdecken, wo die Wegstrecke durchführt. Das hier ist die erste, die persönliche. Die, wo du selber musst gehen. Und das Stichwort ist schon gefallen, Vergebung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber alle, die wissen, von was ich rede, wenn Unrecht das Stichwort ist, dann vermute ich, haben wir das ähnlich erlebt, dass das Stichwort Vergebung in uns etwas auslöst. Sicher nicht. Empörung. Ich will nicht vergeben, ich kann nicht vergeben, ich will nicht vergeben. Ein Stichwort Vergebung, das wie eine Mauer vor uns steht. So hoch, dass man nicht einfach zwei Schritte zurück und ein bisschen anlaufen und dann schafft man das locker, sondern es ist zu hoch. Wie kommt man da drüber? Ja, manchmal sind es sogar gar nicht so grosse Sachen, die passiert sind, die uns so wie eine Mauer sind. Einfach jemand, der uns enttäuscht hat, den ich so nicht erwartet habe. Und man kommt nicht drüber. Eine Verletzung, die man nicht einfach so loslassen kann. In diesen Situationen kommt uns Jesus zu Hilfe. Er verschiebt die Mauer nicht einfach. Aber er ist der, der seine Hand uns entgegenstreckt und sagt, mit diesem Blick voller Liebe, ich vergib dir. Und dann denken wir zunächst, was? Das ist doch gar nicht der Punkt. Dass du mir vergisst, das weiss ich doch. Aber ich will nicht vergeben. Ich kann nicht vergeben. Unmöglich. Jesus, was in die Hand hinstreckt und sagt, ich vergib dir. Und als ich mir das so bildlich vorgestellt habe, habe ich erst so richtig verstanden, was da drin ist. Wenn uns Unrecht angetan worden ist und wir nicht können, nicht wollen, das können wir offen lassen, was genau, das ist wie beides, miteinander verwoben, nicht können, nicht wollen vergeben, wir halten das Unrecht fest. Und Jesus streckt uns seine Hand entgegen und sagt, ich vergebe dir. Ja, hast du bildlich vor dir. Wir halten das Unrecht fest. Um die Hand zu ergreifen. Um die Vergebung zu empfangen, die Jesus uns entgegenstreckt, gibt es keinen anderen Weg, als loszulassen und unsere Hand Jesus entgegenzustrecken. Jesus ist ihre Güte und Barmherzigkeit, die uns nachjagt, wie wir es vorher gesungen haben. Die Hand ergreifen. Das Wort Gottes sagt, wir waren Finden, Finden von Gott, wo Jesus sein Leben für uns gegeben hat, um uns mit ihm zu versöhnen. Die Vergebung, die er uns anstreckt, die hat er am Kreuz verdient mit seinem Tod. Und Jesus, als er uns beten gelehrt hat, im Vater unser, da kommt ja der Satz, du vielleicht auch wieder, immer wieder die Drast das ist, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir denen vergeben, die uns schuldig, an uns schuldig geworden sind. Das ist genau das Bild. Wir können die Hand von Vergebung, die uns aufhilft, nur mehr ergreifen, wenn wir selber auch loslassen. Und so schreibt auch der Apostel Paulus im Kolosser 3,13, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Das ist der Grund, warum wir immer wieder das Abendmahl feiern, heute am Morgen. Dass wir darauf schauen, Jesus, was er für uns da hat, sind die Vergebung. Dass er am Kreuz gehangen ist und gestorben ist, sein Blut, das geflossen ist, bildlich vor Augen. Die Vergebung, die uns zugesprochen wird, die uns aber gleichzeitig an einen Punkt führt, den wir selber vergeben können. Jesus, der seine Hand ausstreckt und sagt, ich vergebe dir. Und mit dem zieht er uns auf, die Mauer. Und dort oben ist es nicht mehr eine Frage vom Können, sondern tatsächlich eine Frage vom Wollen. Wenn wir vor der Entscheidung stehen, will ich zurück, wieder vor die Mauer oder will ich vorwärts und die Mauer überwinden? Ja, vielleicht denkst du, nein, so einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Das kann man nicht einfach loslassen. Und das stimmt. Aus eigener Kraft unmöglich. Aber mit der Kraft von unserem Gott. Unser Gott ist Experte, wenn es darum geht, Versöhnung zu ermöglichen. Er hat die Welt mit sich versöhnt. Er weiß, was das bedeutet. Er weiß, was es braucht. Mit dem Heiligen Geist, der uns wohnt, wenn wir ihm Raum geben, es wird möglich. Vielleicht kennst du die Geschichte von Corrie ten Boom. Die ist ja recht bekannt. Das beleidigt so eindrücklich, was an Vergebung möglich ist. Ich möchte kurz erzählen, Corrie war eine mutige junge Frau gewesen. In Holland während dem Zweiten Weltkrieg. Besatzung der Nazis hat ihre Familie Juden versteckt. Und sie sind verraten worden und sie ist mit ihrer Schwester ins KZ Ravensbrück gekommen. Corrie hat überlebt, ihre Schwester nicht. Und nach dem Krieg ist ihr so ein Anliegen gewesen, über die Vergebung zu reden. Und sie hat auch Dienste in Deutschland übernommen, weil sie wie gemerkt hat, dass sie so viele Menschen, die grosse Schuld auf sich geladen haben, die müssen doch hören von dem Gott, der Schuld vergibt. Und hat Gottesdienste veranstaltet, wo sie über die Liebe Gottes und seine Vergebung geredet hat. Und sie war nach so einem Anlass gewesen, die Leute sind schon rausgegangen und ein Mann bleibt zurück. Und dann steht er auf, kommt durch den Mittelgang auf sie zu und während er auf sie zuläuft, erkennt sie einen von ihren Peinigern aus dem KZ. Und wie es so bei einem traumatischen Erlebnis ist, plötzlich stehen all die Erlebnisse und die Bilder wieder vor ihren Augen. Die Demütigungen, die perverse Gewalt, der Kampf ums Überleben, das Leiden von ihrer Schwester, bis sie stirbt. Und der kommt tatsächlich auf sie zu und steht vor ihr. Und sagt, ihr habt erzählt vom Konzentrationslager. Ich war dort Aufseher. Ich bin Christ geworden. Und ich weiss, Gott hat mir vergeben. Aber könnt auch ihr mir vergeben? Man kann sich vorstellen, was das für einen Kampf ausgelöst hat. Was für eine innere Spannung. Geht das so einfach? Kann man einfach sagen, Entschuldigung, und nachher soll es wieder gut sein? Ich möchte es vorlesen, weil dann kommt es noch ein bisschen besser zum Ausdruck. Ich stand immer noch da mit der Kälte, die mein Herz umklammerte. Vergebung ist jedoch keine Emotion. Dies war mir auch klar. Vergebung ist eine Tat des Willens. Der Wille kann tätig sein, egal welche Temperatur das Herz hat. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand hochheben, so viel kann ich tun. Aber du musst die Gefühle dazugeben. Also legte ich meine Hand ausdruckslos, mechanisch in die mir ausgestreckte Hand. Und während ich das tat, geschah etwas Unglaubliches. Ein Strom floss von meiner Schulter aus durch meinen Arm bis hin in unsere vereinten Hände. Und diese heilsame Wärme schien völlig durch mich zu strömen, trieb mir die Tränen in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder. Weinte ich. Ich vergebe von ganzem Herzen. Und für einige Augenblicke hielten wir uns ganz fest, der ehemalige Aufseher, die ehemalige Gefangene. Und niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark in diesem Moment gespürt. So eindrücklich, was die Kraft Gottes in uns ermöglicht. Ich war selber mal Zeuge, nicht von so einem Moment, aber in einem Lager. Es war eine junge Frau, die Missbrauch erlebt durch ihre Stiefbrüder. Und als sie im Gebet das ausgesprochen hat, ich möchte vergeben, ist im einen Moment auf einen anderen Mensch vor uns gestanden. So eine Veränderung. Durch die Kraft von Jesus wird Vergebung möglich. Und dann fragen wir, ja, aber Moment, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass ich vergebe? Ich meine, der ist ja klar, der sagt, ich bin Christ geworden, es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Zwar Gottes sagt, damit wir vergeben, muss gar keine Bedingung erfüllt sein. So wie Jesus uns vergeben hat, wo wir noch Sünder waren, wo wir noch Finden Gottes waren. Man muss die Schuld nicht einsehen. Man muss sie nicht bereuen. Man muss sich nicht einmal entschuldigen oder die Besserung geloben. Jesus hat uns bedingungslos vergeben und lädt uns ein, seinem Vorbild zu folgen. Was mich anspricht in diesem Bericht von Corrie ten Boom ist, es braucht kein warmes Gefühl. Dass wir uns an Jesus halten und sagen, Jesus, bitte hilf mir. Und sie beschreibt auch eine hilfreiche Illustration, dass nämlich nicht immer sofort innerlich alles wieder gut und geheilt wäre. Überhaupt nicht. Aber sie sagt, es ist eigentlich wie wenn man eine Glocke läutet im Kirchturm. Vergeben, der Moment vom Vergeben ist in Lotseile los. Und die Glocke oben, die schlägt schon noch ein bisschen. Aber könnt ihr das Bild verstehen? Immer ein bisschen weniger. Es plampert aus. Und genau so ist es, wenn wir vergeben. Ja, das ist der, Der Anfangspunkt, ich vergebe. Ein Gebet in unserem Herzen ausgesprochen. Und dann gibt es ein paar, auf dieser Wegstrecke, ein paar praktische Schritte, dass wir es nicht mehr immer wieder vorholen und bei jeder Gelegenheit anderen erzählen. Dass wir die Personen nicht mehr länger in unserer Schuld betrachten. Dass wir Beweise nicht aufbewahren. Dass wir sie jederzeit zücken könnten. Eigentlich so, wie Jesus mit uns umgeht. Stell dir vor, wenn Jesus neben dem Vater, er, der uns vertritt, gelegentlich würde sagen, ja, das habe ich ihm schon vergeben, aber das muss ich dir erzählen. Das ist wirklich krass, was der Lukas dann gemacht hat. So ist nicht Vergebung. Vergebung heisst, es wird nicht mehr vorgeholt. Dass wir Jesus nachfolgen, ist auch nicht, um die Schuld abzuarbeiten, etwas zurückzuzahlen, sondern aus Dankbarkeit, dass Jesus unsere Schuld gelöscht hat. Stell dir vor, was wir bedeuten. Vergebung heisst eigentlich archivieren. Und wir können sie jederzeit wieder aufschließen und führen. Vergeben heisst abgeschlossen. Ich mache keine Ansprüche mehr geltend. Und natürlich darf jemand Wiedergutmachung leisten, wenn er an mir schuldig geworden ist. Aber es ist nicht Bedingung. Der Josef hat diese Etappe bewältigt. Der Bibeltext redet gar nicht gross darüber. Wir sehen es eigentlich nur indirekt an seinen Reaktionen. Und nämlich die Hungersnot, seine Brüder nach Ägypten geführt haben, wo sie Getreide kaufen sollen, stehen sie plötzlich vor ihm. Und jetzt haben sich Machtverhältnisse gekehrt. Jetzt ist er in Machtposition. Er konnte schnippen und Soldaten wären gekommen. Und jetzt, wo er die Macht hat, zurückzuzahlen, zurückzuschlagen, zu vergelten, tut er es nicht. Er könnte ihnen ja zumindest die kalte Schulter zeigen. Ihr seid die Letzten, denen ich helfen würde. Das muss euch schon klar sein, oder? Und auch das tut er nicht. Wir sehen aus ihrer Reaktion, er hat vergeben. Er ist bereit für ein Weitergehen. Für die zweite Etappe, die jetzt kommt. Für die gemeinsame Wegstrecke, die es braucht, dass Böses überwunden werden kann. Er schafft Raum für neues Vertrauen. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir uns Jesu in einer Position werden befinden wie der Josef, der mit seiner Machtfülle und seiner Möglichkeit hat ein Setting vorgeben können für die zweite Wegstrecke. Aber auch wir können uns ausstrecken nach Möglichkeiten, dass sich Vertrauen neu bilden kann und sich bewähren kann. Der Josef mit seinem Handeln erinnert uns daran, dass Vergebung und Vertrauen nicht das Gleiche ist. Das ist nicht das Gleiche. Wir haben es gerade gehört. Vergebung ist meine persönliche Sache. Unabhängig davon, ob mein Gegenüber es verdient oder nicht. Es ist ein Willensentscheid. Ohne warme Gefühl. Aber Vertrauen, da kann ich mich nicht einfach dafür entscheiden. Ich kann nicht sagen, ich vertraue. Vertrauen muss wachsen. Vertrauen muss sich bewähren. Vertrauen nach so einem Bruch muss neu verdient werden. Die Frage auf dieser Etappe ist nicht, will ich, sondern wage ich das? Das ist die Herausforderung hier, weil Vertrauen ist immer ein Wagnis, dass eine neue Enttäuschung dazukommt. Wir gehen das Risiko von neuen Verletzungen ein. Was ich stark finde, der Josef, er geht das Risiko ein. Ich weiss nicht, ob er augenblicklich die Idee gehabt hat für diesen genialen Plan. Oder ob er einfach mal seine Brüder ins Gefängnis werfen lässt. Das sind 3 Tage, um über ihr Leben nachzudenken. Und er braucht die 3 Tage, um den Plan zu entwickeln. Keine Ahnung, wie das gegangen ist. Auf jeden Fall, ich habe sie nachher erzählt, Er beschuldigt ja seine Brüder, die sind kananäische Spione. Und wenn er nach 3 Tagen wieder aus dem Gefängnis ruft oder holen und sie sich verteidigen, sagen sie, nein, ja, und erzählen die ganze Geschichte, dass sie noch jüngere Brüder haben, hey, und einer ist leider schon gestorben, das wäre ja er. Und der Josef, ohne sich zu erkennen zu geben, will prüfen, ob seine Brüder sich verändert haben. Ob sie neues Vertrauen verdient haben. Und er behaltet den Simeon zurück, der zweitälteste, vielleicht wie der Ruben, der älteste, ihn eigentlich wollte befreien. Ich weiß es nicht. Und der wird erst frei kommen, wenn ihr beweiset, das stimmt, was ihr mir erzählt habt. Dann muss ja noch ein jüngerer Bruder da sein und der muss hier vor mir erscheinen. Ja, der Vater Jakob, dem gefällt das gar nicht. Er hat schon den Josef verloren. Jetzt wollen wir auch noch den Benjamin nehmen. Aber er hat ja keine Wahl. Die Hungersnot geht weiter, früher oder später ist ausgegessen und dann reisen die wieder los. Und es ist der Judah, der viertälteste Sohn von Jakob. Er ist schon der, der nachher der später das Segen vom Erstgeborenen wird bekommen, weil die 3 älteren Brüder auch etwas in ihrem Leben hatten, was sie disqualifiziert hat. Der Judas steht hier und verbirgt sich mit seinem Leben für Benjamin, dass er ihn wieder zurückbringt. Und um es kurz zu machen, der Simeon kommt ja frei, die Brüder ziehen heimwärts und der Josef hat angeordnet, dass im Getreidesack von Benjamin, dem Jüngsten, am Josef sein Becher versteckt wird. Die Soldaten jagen ihn nachher, machen die Untersuchung und welche Überraschung, der Becher kommt führen im Sack von Benjamin. Und der Josef verkündet das Urteil. Die können alle gehen, aber der Schuldige, der wird mein Sklave. Und es ist der Moment, wo der Judah vorantritt und sagt, wenn wir ohne Benjamin heimkommen, das wird unserem Vater das Herz brechen. Können wir uns zurückerinnern? Beim Josef war ihnen das so egal. Das ist ja gerade eine gute Strafe für unseren Vater, der so ungerecht den einen bevorzugt. Der soll auch nur ein bisschen noch mitzahlen. Aber es ist etwas gegangen in ihrem Leben. Was sie jetzt bewegt, ist, unserem Vater können wir das nicht noch einmal zumuten. Ich habe für ihn gebürgt. Ich will als Sklave dir dienen, aber lade Benjamin frei. Schaff Raum für neues Vertrauen. Und ich gebe zu, der Josef macht das ziemlich auf die harte Tour. Aber es ist der Moment, wo er genug gesehen, genug gehört hat. Und anerkennt, dass seine Brüder sich verändert haben. Dass sie den Raum, das wo neues Vertrauen sich bewähren kann, dass sie den genützt haben. Sie haben ihre Chance gepackt. Und es kommt zu dieser Versöhnungsszene, die ich ganz am Anfang beschrieben habe, dass der Josef sich zu erkennen gibt und sie einander umarmen und nur noch Tränen fließen, weil das Unrecht überwunden ist. Halleluja. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden, sagt das Wort Gottes. Und lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. 2 Wegstrecken, 2 Etappen. Die erste, die wir allein gehen, vergeben, wie eine Mauer. Aber ich möchte dir noch einmal zusprechen heute Morgen. Jesus ist da und streckt dir deine Hand entgegen und sagt, ich vergebe dir. Und ein weiterer Weg, den wir selber nicht in der Hand haben, den wir nicht erzwingen können, aber wo wir zumindest Raum schaffen wollen, dass neues Vertrauen kann wachsen kann. Weil in dem Moment, wo sich die Brüder in den Armen gelegen sind, ich bin sicher, da hat der Himmel gejubelt. Das Herz von unserem Vater, von unserem Gott im Himmel, schlägt für Versöhnung. Glaubst du nicht auch, dass er uns all die Hilfe und all die Kraft lässt suchen, die wir brauchen, um zu vergeben? Und auch um Mut zu haben, das Risiko einzugehen, dass Vertrauen noch einmal missbraucht wird. Ich möchte gerne, dass wir einen Moment wie einfach ruhig vor Gott sind. Und er uns unser Leben kann reinreden. Uns kann zeigen, wo wir stehen. Und ich möchte einfach erwarten, dass der Heilige Geist uns dient. Unsere Hand nimmt und uns führt auf dem Weg. Vielleicht bist du herausgefordert, auf dem ersten Teil zu dem Punkt zu kommen, wo du loslassen kannst und vergeben kannst. Lass dich von Jesus führen. Und vielleicht hast du schon lange vergeben, aber es ist nachher wie still gestanden. Ich möchte dich einladen, dass du heute anfängst, Raum zu schaffen für neues Vertrauen. Lass dir doch vom Heiligen Geist zeigen, wie. Und bete für die Person, die dir schuldig geworden ist, dass sie sich bewähren kann und rechne mit Gott, dass er reinkommt in die Situation. Ich habe so empfunden, dass der Heilige Geist einfach auch einen besonderen Fokus legen will für Unrecht, das in der Familie passiert ist, wo Familie auseinandergerissen sind. Und auch für Unrecht hier gemeint. Dass Versöhnung und Wiederherstellung reinkommen kann. Werde einen Moment ruhig. Es läuft Musik, dass wir unsere Gedanken ein bisschen durchfließen können. Jesus Christus, danke dir, dass du ein Gott vor Wiederherstellung bist. Danke, dass Unrecht nicht das letzte Wort ist in unserem Leben. Jesus, danke, dass du einen Weg öffnest, wo Unrecht überwunden werden kann. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns redest und uns dienst. Amen. Jesus zu begegnen. Wir dürfen das nicht nur mit Gedanken tun, sondern ganz konkret mit dem Abendmahl, wo Jesus dir ruft und dir, was zusprechen, dir ist vergeben. Und vielleicht ist der Weg heute zu diesem Tisch schwieriger heute. Wenn du im Hinterkopf hast, wenn ich Vergebung annehme, dann soll ich auch vergeben. Vielleicht bist du nicht einmal sicher, ob das gelingt. Ich möchte dich gleich einladen. Ich möchte dich gleich einladen. Komm, lass dich von Jesus dienen. Und weißt du, vielleicht, als wir über Unrecht geredet haben, ist dir plötzlich eine Situation in den Sinn gekommen, wo du selber der warst, der Unrecht ausgeübt hat. Und dann ist das Abendmahl genau jetzt für dich. Jesus ruft dich und möchte dir zusprechen, auch über diese Situation. Über dem, was du dann gesagt hast, was du dann da hast. Mein Blut längt. Mein Blut längt. Ich vergebe dir. Ich habe es extra so gestaltet, dass es nicht einfach vorbeikommt, sondern dass wir uns aufmachen müssen. Dürfen aufmachen. Und ich möchte jetzt einfach den Raum öffnen. Jesus hat sein Leben ans Kreuz geschlagen, um Vergebung zu ermöglichen. Sein Blut ist geflossen, um Vergebung zu ermöglichen. Du darfst kommen und es anzunehmen. Es ist auch das Gebet hinten bereit. Du merkst, ich brauche zuerst Hilfe. Dann geh doch dort vorbei und lass mit dir beten. Darf ich die Band bitten, dass ihr raufkommt? Jesus, ich danke dir für die Zeichen, die du uns gibst, von deiner Vergebung. Dort, wo wir manchmal gar nicht glauben können, kann es so einfach sein. Es war nicht einfach. Du hast dein Leben gegeben am Kreuz. Du bist gestorben, dein Blut ist geflossen. Aber weil es vollbracht ist, dürfen wir es jetzt annehmen. Danke dir für das Brot, das wir nehmen dürfen, die Liebe. Danke dir für den Traubensaft, dein Blut, dass du uns zusprichst, dir ist vergeben. Halleluja, Jesus. Amen.